Es liegt uns echt schon lange auf dem Herzen, Geschichtenerzähler aus Österreich zu finden. Bislang war das überhaupt nicht möglich. Es war einfach wichtig für uns zu sagen, hey, lasst uns doch auch Erlebnisse mit Jesus und dem Leben von Leuten aus Österreich publizieren, veröffentlichen. Aber es ging nicht, es kam nicht dazu, bis Anfang des Jahres ein erster Kontakt zustande kam. Und wir melden hin und her, also und WhatsAppten auch, einmal machen wir auch ein Telefon. Auf alle Fälle hatten wir irgendwann im März oder April 3 Gespräche. Und hat man gesagt, okay, 3 Gespräche, 880 Kilometer einfach, Graz an der Grenze zu Slowenien und Ungarn. Aber 3 Leute und so lange drum gebetet und gebittet und wir haben es gemacht. Mit einem genialen Vorteil. Die Leute vor Ort sind aktiv geworden. Und aus 3 wurden 11. 11 hammerharte Geschichten aus Österreich. 11 Stories, die echt das zum Ausdruck bringen, wer Jesus ist, warum sie glauben. Und das alles in diesem herrlichen, wunderbaren, österreichischen Slang. So, so super. Und jetzt ist die erste dran, das ist Petra. Und Petra erzählt ihre Geschichte, wie sie als Jugendliche, junge Erwachsene, plötzlich checkt, ey, irgendwas ist in meinem Bauch und es geht mir nicht so gut und die Periode bleibt aus und geht zum Doc und er sagt, pff, logisch, sie sind schwanger. Und sie treibt ab. Sie berichtet von Dunkelheit, von Trauer, dass es sie alles lange verfolgt hat und mit dem sie lange zu kämpfen hatte und berichtet über neuen Lebensmut. Eine Hammer-Story. Ich habe heute Morgen von jemand ein Foto zugeschickt bekommen. Da sieht man dich.
Oh.
Und so einem Poster, das steht, oder das ist wahrscheinlich über Licht, die Heldinnen des Alltags.
Ja, genau.
Das wird man wahrscheinlich jetzt nicht sehen. So, und das war in Wien im Parlament?
Nein, das war gestern Abend in meiner Stadt in Leoben.
In Leoben?
Ja.
Was ist das? Das interessiert mich natürlich, ne?
Ja, da werden so ehrenamtliche Heldinnen gekürt dafür, dass sie irgendwas ganz Besonderes gemacht haben. Und das war sehr, sehr nett, denn wir betreiben in Leoben eine Tagesstätte für sozial benachteiligte Personen und einer davon hat mich nominiert.
Och.
Das war so rührend.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Echt. Kriegt man eine Plakette und
eine Urkunde. Und was Gutes zu essen.
Ist es. Ja. Ne? Und gestern war es und heute schon hier.
Ne? Genau.
Ich habe meine wichtigen Zuarbeiter,
sehr gut,
redaktionellen Mitarbeiter, Frospione. Super, fände ich stark. Und du bist auch gern hingegangen, oder?
Ja, na klar.
Was ist das für ein Projekt, das ihr da habt oder du da machst, leitest?
Das leite nicht ich, das leiten Freundinnen von mir. Wir haben das vor etwa 15 Jahren gegründet oder schon mehr, ja. Das ist für Menschen, die einfach Hilfe brauchen in der Wiedereingliederung in der Gesellschaft. Und da wird jeden Tag ein warmes Mittagessen gekocht. Man kann dort auch seine Wäsche waschen oder sich selber. Und man findet hauptsächlich einen runden Tisch, an dem man sich mitteilen kann und Gespräche führen kann.
Ist das in Leoben, oder?
Mhm, genau, ja.
Und wird das frequentiert?
Sehr stark, ja. Das heißt Wendepunkt.
Ja.
Und ist wie eine Familie. Ja, wirklich schön.
Stichwort Wendepunkt.
Ja.
Wir sind hier bei Superfromm. Wir sprechen über den Glauben und über das Leben.
Ja.
Was war bei dir ein Wendepunkt oder wie fing dein Leben so an? Oder nehmen wir uns mal mit rein in deine Geschichte, ja, Petra.
Der Wendepunkt war wie so oft eine Krise in meinem Leben. Also ich bin sehr wohlbehütet aufgewachsen und hatte große Pläne für meine Zukunft, wie die meisten jungen Menschen, besonders die jungen Frauen. Und habe gedacht, mit einer guten Ausbildung und mit guter Gesellschaft werde ich mich auf den Weg machen, um reich und schön zu werden. Und ich war dann, also eigentlich noch vor dem Schulabschluss, als ich plötzlich gemerkt habe, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich habe meine Regelblutung nicht bekommen und habe gedacht, na, ich bin irgendwie krank oder so, irgendwas stimmt da nicht. Ich hätte nicht im Entferntesten daran gedacht, dass ich schwanger sein könnte. Das war überhaupt nicht vorrangig irgendwie eine Möglichkeit für mich. Man ist ja aufgeklärt und klug und weiß, was zu tun ist.
Weiß Bescheid.
Ja, weiß Bescheid, ja. Mhm. Da hat es dann eine Zeit lang gedauert, bis ich zu meinem Gynäkologen gegangen bin, um nachsehen zu lassen, was mit mir los ist. Und der hat gleich gefragt, ob es sein könnte, dass ich schwanger bin, und hat einen Schwangerschaftstest machen lassen von seiner Assistentin, und der war positiv. Ja.
Und da war auf einmal der große Schock, oder?
Oh, der ist, ja, das war wirklich ein Schock. Also ich bin zurück in seine Ordination gegangen und habe sofort zu weinen begonnen. Das war eine Riesenkatastrophe für mich. Also zu denken, ich bekomme jetzt ein Kind, das war überhaupt nicht in meinem Lebensplan. Ich wollte ins Ausland gehen und studieren und habe allerhand Pläne gehabt. Und diese Schwangerschaft hat mich einfach, ja, wie einen Schlag getroffen. Und der Arzt, der war natürlich sehr beschäftigt, wie die Ärzte halt immer so sind, und hatte vermutlich auch keine Nerven für so einen hysterischen Teenager, wie ich damals war. Und hat zu mir gesagt, jetzt führ dich nicht so auf, geh zu meinem Kollegen in den 8. Stock, der wird dieses Problem für dich gleich lösen.
Ach. Und du gingst?
Naja, ich ging erst mal raus an die frische Luft. Das muss man ja erst mal verkraften. Ne? So. Und mein erster Impuls war, mit irgendjemandem zu reden darüber. Boah, ich bin schwanger, was mache ich jetzt bloß? Und habe mir gedacht, ich spreche mal mit meiner Schwester, die hat ganz in der Nähe gearbeitet. Also wir sind 6 Geschwister, die sind alle älter als ich. Ich muss mit jemandem reden. Aber wie das so ist in so einer Ausnahmesituation, da kommen 1000 Gedanken prasselnd auf dich herein, im selben Augenblick. Und auf dem Weg zu meiner Schwester habe ich dann gedacht, na Moment mal, wenn ich mit ihr rede, was wird sie denn sagen? Und sie wird das bestimmt meinen Eltern sagen. Und was würden die dann sagen? Und was würden alle überhaupt sagen dazu, dass ich da so versagt habe? Ja? In meinen Augen war das ja ein Versagen. Ich bin schwanger geworden. Und meine Familie ist eine sehr gute Familie, gesunde Familie, und sie hätten wahrscheinlich nach dem ersten Schock mich mitsamt Kind gut aufgenommen. Meine Mutter, die ja selber 6 Kinder hatte, war immer sehr kinderlieb, hätte wahrscheinlich gesagt, na, das machen wir schon, das schaffen wir schon. Aber irgendwie als junge, selbstbestimmte Frau wollte ich das nicht. Ich wollte nicht, dass irgendjemand anders mein Kind großzieht oder so. Ne? Das hat mir nicht gepasst. Und so habe ich direkt wirklich buchstäblich vor der Tür zum Büro meiner Schwester wieder kehrt gemacht. Da habe ich gedacht, na, damit werde ich schon selber fertig. Ich brauche niemanden. Ich habe den Vater des Kindes informiert, aber der war auch so, naja, es ist dein Leben, ne? Du solltest das entscheiden. Schon eine große Entscheidung, ja. Das Endresultat von ihm war natürlich, dass ich mich total allein gefühlt habe mit der Situation und auch war. Naja, ich hätte mir schon Hilfe holen können, aber wahrscheinlich war ich dafür zu stolz. Ich wollte das niemandem erzählen, was mir da passiert ist, und meine coole Maske bewahren, auch Freundinnen gegenüber. Ich hatte Angst vor ihrem Urteil einfach, was sie sagen würden. Ich ging ja noch zur Schule damals, und ich musste dann noch einmal zurück zu meinem Gynäkologen. Der hat noch mal einen Ultraschall gemacht, und ich habe damals nicht auf den Bildschirm geschaut. Ich wollte mich nicht auseinandersetzen mit dem, was sich da in mir abspielt. Ich habe das irgendwie verdrängt. Ich habe mir gedacht, na, am besten wird es wohl sein, einfach wieder unschwanger zu werden. Es weiß ja niemand davon. Und man sagte, das ist kein großes Ding. Ne? Viele machen das. Doch ein Frauenrecht. Ja. Und dann habe ich mir einen Termin geben lassen bei diesem Kollegen im 8. Stock.
Im 8. Stock.
Ja, und das Ganze ging eigentlich recht einfach und schnell. Ich habe am Morgen mein Elternhaus verlassen, so als würde ich zur Schule gehen mit meinem Schulrucksack. Einfach ganz schnell das Haus verlassen, so als hätte ich es furchtbar eilig, denn man darf ja nicht frühstücken, bevor man so einen operativen Eingriff hat. Also ich musste nüchtern sein. Und ich bin eben anstatt zur Schule zu diesem Arzt gegangen, der in seiner Praxis halt auch Abtreibungen durchgeführt hat. Und ja, da ging alles sehr schnell. Ich musste ein Dokument unterschreiben, auf dem ich sozusagen bestätigt habe, dass für alle späteren Folgen dieses Eingriffs ich selber verantwortlich wäre.
Da denkst du doch nicht nach, oder? Das,
du, ja, ich wusste ja gar nicht, was könnten dann Spätfolgen sein, keine Ahnung. Und ich war auch noch nicht einmal volljährig oder so unterschrieben. Ja. Und ich war schon sehr, sehr aufgeregt. Ich war sehr nervös. Aber darum hat sich niemand gekümmert. Und da war noch eine zweite Frau mit mir in dieser Praxis. Die hat sich auch umgezogen. Ich habe sie gefragt, machen Sie das auch? Sie hat gesagt, ja, habe ich schon öfter gemacht. Mein Mann ist Alkoholiker, schon ein paar Mal gemacht. Wir können keine Kinder haben. Ja, und dann geht alles sehr schnell. Ich glaube, 3 bis 5 Minuten dauert so ein Eingriff und eine Narkose. Ist dann auch schnell wieder vorbei. Ich wurde dann geweckt. Man hat mir entzündungshemmende Medikamente mitgegeben und mich wieder nach Hause geschickt. Ja. Genau. Und es war auch eigentlich ziemlich schnell vorbei, nämlich die körperliche Seite von all dem. Aber ich wusste sofort, als ich danach wieder auf der Straße stand, dass mein Leben nicht mehr so weitergehen würde wie geplant. Es war so, als ob so eine große Dunkelheit über mich gekommen wäre, so hat sich das angefühlt. Und ich habe für mich gedacht, wow, das hast du wirklich getan. Also ich habe nie viel über Abtreibung nachgedacht. Ich war eigentlich sehr kinderlieb, bin ja auch Lehrerin dann geworden. Aber das ist wie bei so vielen anderen Dingen im Leben, man denkt immer, na, mir wird das schon nicht passieren, damit brauche ich mich gar nicht auseinandersetzen gedanklich. Und dann ist es mir doch passiert. Ja. Und eigentlich wäre ja das Problem gelöst gewesen, sozusagen.
Don't say eigentlich, ne?
Ja. Ist mir sehr, sehr schlecht gegangen. Also wirklich unmittelbar danach.
Seelisch?
Genau. Ich habe gedacht, was habe ich da gemacht? Wie konnte ich nur? Ich hätte es doch geschafft. Ich bin doch stark. Ich war doch immer stark. Das hätte ich doch geschafft mit dem Kind. Aber das war dann zu spät.
Das war ja weg.
Das war weg, ja. Ich glaube, dass ich echt in eine Depression gefallen bin. Jetzt im Nachhinein kann ich das so sagen. Man hat das aber nicht gemerkt.
Das habe ich gerade gedacht.
Ja.
Die maskenaufhabende Petra, hast du so viel Kraft gehabt, auch das aufrechtzuerhalten? Oder ist die zerbrochen, die Maske?
Na, schon erschreckend, oder? Also,
ja, das ist,
ich habe für mich selber so gedacht, wow, ich sitze da in der Schule, an einem Tag schwanger, am nächsten Tag nach der Abtreibung und niemand merkt irgendwas. Ne? Ja. Ich lache wie immer, spreche wie immer, bin cool wie immer. Aber innerlich war ich echt zerbrochen.
Haben deine Eltern was bemerkt?
Nein. Nein. Und ich wollte auch mit niemandem drüber sprechen. Also vorher nicht und nachher schon gar nicht. Da hatte ich noch mehr Angst, dass irgendjemand mich verurteilen könnte oder mir sagen würde, wie konntest du nur, das habe ich mir selber gedacht. Oder auch, ist ja nicht so schlimm, du kommst sicher drüber hinweg. Aber das habe ich ja selber versucht, irgendwie darüber hinwegzukommen, aber es ist mir nicht gelungen. Ich habe mich dann einfach ins Lernen gestürzt, später dann in mein Studium und alle waren sehr stolz auf mich, weil ich alles mit Auszeichnung erledigt habe. Und dabei war das einfach nur eine Methode, damit ich nicht immer an das denken muss.
Würdest du sagen, dass diese Abtreibung immer so latent?
Immer latent.
Dabei war in deinem Leben?
Ja. Und abends, wenn es dann Zeit zum Schlafen war, nichts mehr zum Lernen und nichts mehr zum Fernsehen, war es richtig laut. Also nicht nur latent, richtig laut. Also ich habe mir dann vorgestellt, wie mein Kind aussehen würde, welche Augenfarbe es hätte, wie es mich anschauen würde, als ob es da wäre, ob es ja nicht mehr da war. Ich habe wirklich gedacht, ich bin verrückt geworden. Und ich habe auch gemerkt, in manchen Zusammenhängen habe ich mich emotional nicht unter Kontrolle. Ja, wenn es irgendwie mit Kindern, mit Babys zu tun hatte, Meine Schwester ist kurz danach schwanger geworden, das war sehr schwer für mich. Also sie hat das Baby gefeiert von Anfang an, auch wenn es erst ein kleines Pünktchen war am Ultraschall. Sie war mein Kind. Und das war echt schmerzhaft für mich. Und einmal beispielsweise habe ich auch diese Frau wieder gesehen, die mit mir bei dem Arzt war, bei der Abtreibung war. Und ich wusste gar nicht, wer sie war. Ich saß mit einer Freundin in einem Kaffeehaus in meiner Stadt, habe so meinen Blick über den Raum schweifen lassen und plötzlich überkam mich so eine Übelkeit. Ich habe zu meiner Freundin gesagt, boah, mir geht's nicht gut, ich muss mal kurz raus an die frische Luft. Und erst draußen ist mir bewusst geworden, dass am anderen Ende im Raum diese Frau saß. Und ich habe mich wieder erinnert, ne, wie das war. So ging es dahin. Und ich habe für mich gedacht, ich werde nie in meinem Leben Kinder haben. Denn ich hätte eines haben können. Das hat mir halt gerade nicht gepasst. Und dann habe ich es wegmachen lassen. Mhm. Also ich habe mir irgendwie so selber das Recht genommen, jemals wieder Kinder zu haben. So eine Art Selbststrafe, würde ich jetzt, sagen.
Genau.
Aber insgesamt war es innerlich echt wie so ein Tod über mir. Also ich habe mich nicht mehr richtig freuen können und nicht mehr richtig getrauert. Es war alles so ein Einheitsbrei. Ich habe gedacht, gut, das war jetzt mein Leben. Ja, da kann mir wohl niemand helfen, nicht so niemand.
Kam es zu einer Veränderung?
Ja.
Ja klar, sonst würden wir nicht hier sitzen. Ne? Aber trotzdem, das ist ja tiefste Dunkelheit.
Ja.
Auf der einen Seite, das ist ja fast schon schizophren im Sinne von, hier lebe ich so und bin die Powerfrau, der alles gelingt nach außen und hinter der Maske leide ich. Und wenn ich mit der Vergangenheit konfrontiert bin, dann muss ich fast mich übergeben. Mhm. Also das ist ja ganz schwierig übereinzukriegen. Hm. Wie lange hielt der Zustand an?
Na, schon einige Jahre, ja. Und ich wusste auch nicht, wie ich mir da raushelfen soll. Ja, ich hatte keine Ahnung. Aber da hatte ich so eine liebe Freundin, die habe ich immer noch. Die hat mir immer wieder von Jesus erzählt. Und hat dann auch ein Jahr im Ausland verbracht und ist zurückgekommen und war noch verrückter mit dieser Jesus-Geschichte. Und sie hat mir Bibel gebracht, da habe ich nie reingeschaut. Und hat mir diese Musik gebracht, die habe ich mir nie angehört. Und hat gesagt, hey, du musst Jesus kennenlernen. Also sie wusste natürlich auch von nichts, niemand wusste von irgendwas. Und ich habe gesagt, bitte hör mir doch auf mit diesen Märchen, ich kann das nicht brauchen. Ja? Ich studiere da, ich stehe mitten im Leben, bitte lass mich in Ruhe damit. Aber sie hat mich nicht in Ruhe lassen. Sie war fürchterlich nervig. Einmal habe ich sie sogar rausgeschmissen.
Unerträglich nervig.
Ja, unerträglich. Sie hat nicht aufgehört damit. Ja. Du musst Jesus kennenlernen. Wirklich, wirklich. Und ich sage, bitte. Aber sie hat einfach nicht aufgegeben. Sie ist immer wieder gekommen, hat mich immer wieder zum Gottesdienst eingeladen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, die wird nicht eher Ruhe geben, bevor ich nicht mitkomme mal. Ja. Und ich kann mich erinnern, zwischendurch gab's eine dieser schlaflosen Nächte. Ja. Da lag ich so wach in meinem Bett und hatte wieder diese ganzen Gedanken, dieser Film, der sich da abspielt. Und ich habe so für mich gedacht, Gott, wenn es dich wirklich gibt, wie meine Freundin, die Karin, wie sie sagt, dann vergib mir bitte.
Hattest du schon derzeit vorher mal Begegnungen mit, also Kommunion, oder dass Gott nicht jetzt jemand war, den du ganz, ganz weit, oder war die Freundin tatsächlich die Initialzündung, überhaupt mal was von Gott zu hören?
Ja, genau, ja. Aha. Also ich hatte damit überhaupt nichts am Hut, in Wahrheit. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe so mein Leben gelebt, ja. Auch kein Gott, bin selber stark, dachte ich. Jedenfalls ging ich da mal mit zu so einem Gottesdienst. Es war Weihnachten, zu Weihnachten geht man ja in die Kirche,
also kann man mal machen.
Gottesdienst, ja, genau. Und war halt sehr kritische Studentin, da war so Musik und Lobpreis und ein Missionar, ein Pastor aus Italien, der da gesprochen hat von irgendeinem König David, von dem ich noch nie gehört hatte und so. Also keine Ahnung. Ich konnte damit nicht wirklich was anfangen, als ich da drin saß. Aber dann kam ein ganz eigenartiger Moment und der ist schwierig zu erklären. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir da von irgendeiner anderen Dimension sprechen. mitten in seiner Predigt hört er einfach auf und hält ein paar Sekunden inne. Und ich wusste, als ich da saß, in dieser Gruppe von, keine Ahnung, 30, 40 Leuten, jetzt wird Gott mit mir reden. Ich wusste das irgendwie. Und dieser Pastor sagte von vorne, er sagte, ich habe die ganze Zeit so ein Bild vor meinem geistigen Auge und ich muss das jetzt einfach sagen, bevor ich weiterspreche. Ich sehe eine junge Frau, die abgetrieben hat. Und sie hat zu Gott gesagt, wenn es dich wirklich gibt, dann vergib mir bitte. Und Gott möchte ihr sagen, dass er ihr vergibt und dass er ihr Kinder schenken möchte. Und ich saß da und ich begann zu heulen und konnte gar nicht aufhören zu heulen. Meine Freundin neben mir, der blieb der Mund offen stehen, die wusste natürlich von nichts. Irgendwann hat sie mich dann aus diesem Raum rausgebracht, weil ich nicht mehr aufhören konnte zu weinen. Dieser ganze Schmerz, der sich so lange aufgestaut hatte, der kam dann so aus mir raus. Und ich habe geweint und geweint, ich weiß nicht wie lange, das kann ich dir nicht sagen. Aber eines weiß ich, dass an diesem Tag diese ganze Schwere, diese ganze Dunkelheit mit einem Schlag weg war von meinem Leben. Ich erinnere mich, ich habe mich gefühlt, als könnte ich fliegen. So leicht war mir ums Herz. Und das war ein richtiger Neustart für mich. Ja, von diesem Tag an hat ein neues Leben für mich begonnen. Zuerst ging ich mal so nach Hause und dachte, wow, es ist wirklich passiert, es ist alles neu. Jetzt kann ich mein Leben wieder aufnehmen, wie geplant. Ne? Aber natürlich dann ließ mich der Gedanke nicht mehr los. Moment mal, da ist ein Gott im Himmel, der hat nicht nur meine Gedanken gehört. Ja? Und später habe ich dann verstanden, das war wohl ein Gebet. Der hat meine Gedanken gehört und hat darauf geantwortet.
Genau.
Er hat mir geholfen, er hat mich gerettet, er hat mir vergeben. Und das war natürlich dann ein wirklicher Neustart mit einer ganz neuen Ausrichtung meines Lebens auf Gott hin.
Wie sah dieser Neustart aus?
Ja, ich bin einfach wieder zu meinen Eltern gezogen, habe mich taufen lassen, habe begonnen in der Bibel zu lesen und mit Gott zu reden. Das mache ich bis heute, das ist das Beste.
Und diese Prophezeiung der vielen Kinder? Und
naja, viele, zumindest mal Kinder.
Ja, ja.
Also ja, ich habe inzwischen 3 erwachsene Kinder, ja.
Kennen die deine Geschichte?
Natürlich, ja, sonst könnte ich nicht öffentlich drüber sprechen.
Ja. Und
sie finden das auch toll, dass ich das mache. Also, ja, meine Tochter hat mich in die Schule eingeladen. Ich bin ja auch Lehrerin und habe begonnen, dann über meine Geschichte auch in der Öffentlichkeit zu sprechen, weil mir schon bewusst geworden ist, Moment mal, das passiert nicht alle Tage, was mir da passiert ist.
Ja, ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite passiert das, was zuvor passierte, geschah wirklich alle Tage.
Ja.
Abtreibung.
Mehrmals
alle ungewollte Tage. Schwangerschaften.
Ja.
Mädchen, die nicht wissen, was sie tun sollen.
Ja.
Angst haben vor zu Hause, Angst haben vor dem Leben.
Ja.
Angst haben vor der Zukunft. Weil auf einmal da jemand mitversorgt werden muss oder... Allein die Frage, wie gehe ich damit um? Gell?
Ja, genau. Ja. Es war sehr interessant, weil ich habe dann, als ich begonnen habe, öffentlich darüber zu sprechen, haben sich viele Frauen bei mir gemeldet, denen es ähnlich ging wie mir, die auch gedacht haben, sie sind irgendwie verrückt geworden, weil sie so darunter gelitten haben, unter dieser Abtreibung. Und auf eine seltsame Weise war das dann tröstlich, dass wir einander gefunden haben und unsere Erfahrungen ausgetauscht haben, vielerorts anonym, weil sie ihr Gesicht nicht zeigen wollten. Aber es hat viel Trost gegeben und sie haben dann oft zu mir gesagt, na, hilf mir bitte, damit es mir auch gut geht, so wie es dir jetzt gut geht. Und ich habe mir gedacht, oh, wie kann ich helfen? Mir ist das einfach passiert.
Erzähle ich einfach meine Geschichte.
Ja, mir ist das einfach geschenkt worden. Ja. Und es ist mir schon klar, manche dürfen einen Weg gehen hin zur Heilung, aber es gibt Heilung, es gibt einen Ausweg. Ja.
Und wenn du heute so dein Leben in der Retrospektive an dir vorbeiziehen lässt, bleibt dann von diesem langen, dunklen Tunnel? Der ist ja immer da.
Ja.
Wenn du darüber sprichst, das ist ja, als ob man mitläuft.
Ja, das erlebe ich auch irgendwie emotional immer wieder mit, wenn ich meine Geschichte erzähle, wie dunkel es damals war. Ja. Und doch, durch alle Krisen hindurch kann etwas Gutes entstehen, so wie meine Geschichte das auch zeigt. Und ich kann hoffentlich vielen Menschen helfen, dadurch, dass ich sie erzähle. Und habe auch so eine Initiative gestartet, um bessere Bedingungen für Frauen zu schaffen, vor und nach Abtreibungen, damit sie möglichst da nicht durchgehen müssen, damit man dieses Übel möglichst vermeiden kann. Ja.
Danke, Kaffeemaschine. Es geht ja nicht um Verurteilung.
Nein.
Es geht ja nicht um einen erhobenen Zeigefinger.
Nein.
Und dass man dem Gegenüber sagt, du hast völlig versagt und jetzt wirst sonst sehen, was von deinem Leben noch übrig bleibt. Und das geht's überhaupt nicht, sondern da ist ja Hilfe notwendig.
Ja.
Denn so wie du auch beschrieben hast, der junge Mann, sage ich jetzt mal, der war ja auch überfordert.
Ja. Man muss sich schon vorstellen, das fühlt sich wie eine lebensbedrohliche Situation an. Also dieses Kind, das da in mir herangewachsen ist, ich habe mich gefühlt, als ob es mich bedroht. Ja? Entweder du lebst oder ich lebe, so in der Art. Ja? Also ich verstehe jede Frau, jeden Mann, der mit dieser Situation also überhaupt nicht umgehen kann.
Ja.
Es ist wirklich schwierig. Ja? Und ich fand es aber auch so schön, es ist wirklich das allerschönste Erlebnis, auch so viele Jahre später, dass Gott mir vergeben hat.
Mhm.
Es wird ja oft gesagt, ja, ihr religiösen Leute, ihr beschuldigt die Frauen, die sowas machen. Ja, ihr sagt ihnen, dass sie schuld sind, sonst wären sie es ja gar nicht. Aber ich habe genau das Gegenteil erlebt. Ja. Ich habe mich schuldig gefühlt. Ich habe gewusst, was ich da gemacht habe, das war einfach nicht richtig. Nicht aus einem religiösen Hintergrund, ganz und gar nicht. Ja, ich wusste es einfach. Ich wusste gar nicht, wie weit war mein Baby schon oder hatte es schon Arme oder Beine oder irgendwas. Damit habe ich mich nicht beschäftigt. Ja, ich wusste es trotzdem. Und dann kommt Gott. Und dann ist er da und dann versteht er mich und antwortet mir und hilft mir aus dieser Dunkelheit heraus. Also eigentlich total umgekehrt.
Umgedreht, ja. Mhm. Wenn jetzt jemand zuhört, der unter ähnlicher Last leidet oder ungewollt schwanger ist, was sagst du diesen Frauen und auch Männern?
Also das sind ja unterschiedliche Situationen, wenn ich ungeplant schwanger bin oder wenn ich abgetrieben habe. Ja, in beiden Situationen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich Hilfe holt. Wir alle brauchen Hilfe, ja, dass man nicht glaubt, man muss das alleine schaffen. Ich glaube, wird uns Frauen auch oft suggeriert, na, du bist selbstbestimmt und stark, du schaffst das alleine, müssen wir nicht. Ne? Wir können Hilfe holen. Und gerade wenn ich in so einer Ausnahmesituation wie einer ungeplanten Schwangerschaft bin, da kann ich oft nicht gescheit denken. Ja? Da ist mein Herz nicht mit meiner Vernunft gut gekoppelt. Da brauche ich jemanden, der mir hilft, Wege zu sehen, Perspektive zu haben oder Ressourcen, an die ich noch gar nicht gedacht habe. Ja? Weil das scheint so ein einfacher Ausweg zu sein. Ja, hast halt eben eine Abtreibung und das Problem ist gelöst. Aber das ist nur scheinbar ein leichter Ausweg. Weil ich weiß, bei vielen Frauen bleibt das einfach haften und auch Männern bis ans Lebensende. Und vielleicht muss das ja gar nicht sein. Vielleicht gibt es ja doch einen anderen Weg. Ja, und langfristig weiß ich, dass viele Frauen einfach ihre Abtreibungen bereuen. Aber wenn sie sich durchgerungen haben, das Kind zu bekommen, bereuen sie das meistens nicht. Hochprozentig, ja, und sind auch stärker geworden. Und das wünsche ich mir, dass wir Frauen stärker werden, dass wir einander stärken, weil eine Abtreibung stärkt uns eigentlich nicht.
Petra, vielen Dank für diese Geschichte und deine Offenheit. Das ist stark und ich bin überzeugt, dass du dadurch auch Menschen Mut machst, Mädchen, jungen Frauen Mut
machst.
Das
hoffe ich, ja. Darum erzähle ich es.
Mhm. Mhm. Wer ist Gott für dich?
Mein Erlöser, ja. Er hat mich gerettet. Tut er immer noch.
Ganz herzlichen Dank.
Danke dir.
Ich habe noch vier Schlussfragen.
Ja?
Darf ich die stellen?
Bitte gern.
Das Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals, gibt es
schon. Das Buch, das habe ich mit, das ist ganz zerfleddert.
Ist so gut. Also das ist ja...
Ja, das schaut nicht mal so gut aus.
Ja, passt schon.
Das ist ein Buch von C.S. Lewis. Ich liebe C.S. Lewis. Pardon, ich bin Christ.
Warum? Warum C.S. Lewis?
Ich mag es, wie er denkt. Also er ist ein britischer Autor und auch Philosoph. Und er hat auch die Chroniken von Narnia geschrieben. Und ich mag diesen fantasievollen Zugang zu der Wahrheit. weil es einfach so schwer zu beschreiben ist, wenn man nicht die Fantasie benutzt, wenn es um diese überirdischen Dinge geht. Und ja. Darum gefällt mir das so gut. Das regt mich immer zum Denken an.
Und die zweite Frage ist, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor, machen wir mal 5 Jahren, ich habe keine Ahnung, was besser wäre, um jetzt sagen 15 Jahre oder 20, ja, genau, nach dieser Geschichte. Aber
es ist ein Prozess. Ich glaube, ich kann leichter Nein zu mir selber sagen und zu den Gedanken und Emotionen, die sich in mir so im Laufe jeden Tages abspielen. Ja. Spielt sich oft so ein Film im inneren Menschen ab, Krimi oder Katastrophenfilm oder keine Ahnung,
du kämpfst Drama. Damit.
Und einfach da Nein dazu zu sagen und einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft mir selber zu erlauben. Das habe ich gelernt und lerne ich weiterhin.
Die dritte Frage ist, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert? Vielleicht ist jemand dabei, der das jetzt auch hört und sagt, oh, das mache ich jetzt, ich will auch ein besseres Leben haben.
Ja, ich glaube, ein besseres Leben ist nicht so sehr äußerlich, sondern echt innerlich, dass ich zu dem stehe, wer ich bin, auch zu meiner Geschichte stehe. Und das knüpft an die vorige Frage an, denke ich, dass ich Nein sagen kann, auch zu Lügen, die ich über mich selber glaube, ja, und dazu stehen kann, wer ich bin. Ja, dass ich das in Ordnung finde, wie ich bin und auch wie du bist, das ist total in Ordnung, dass wir einander brauchen, füreinander da sind und miteinander in eine hoffnungsvolle Zukunft schauen. Ja.
Das ist eine Antwort. Und da bleibt nur noch Nummer 4 mit dem Plakat. Was kommt drauf? In Leoben.
In Leoben.
Mittendrin.
Auch Teil meiner Geschichte. Ich würde mittendrin oder mitten auf die Autobahn, mitten in die Stadt schreiben. Hier ist nicht das Ende.
Danke, Petra. Danke fürs Erzählen deiner Geschichte.
Ich danke auch.
Das war's. Ich hab's mit meinen Daumen, das ist schon klar, also nicht mit einem, sondern mit meinen, sondern mit euren. Hinterlasst echt Daumen, Geschichte, super, weiterleiten, genial. Vielen Dank, dass ihr das macht. Und in 2 Wochen kommt die nächste Geschichte. Und da ist es auch wieder Wunder. Voll. Bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.